Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Mit Dominik Schottner am Mikro und ich habe Taschentücher für euch parat. Ja, warum? Ja, weil doch Game of Thrones jetzt dann zu Ende geht oder vielleicht sogar schon zu Ende ist, je nachdem, wann ihr diesen Ab 21 Podcast hört. Ein Podcast über das Loch, in das man fällt, wenn eine schöne Sache zu Ende geht. Hanna Huge, Chefin von Serienjunkies.de, erklärt uns in diesem Podcast, wie sie und ihre KollegInnen nach dem Ende einer Serie wieder auf die Beine kommen. Sandra Mauler von der Uni Innsbruck hat Fanfiction erforscht und weiß, inwiefern das Schreiben alternativer Enden diese, ich nenne es mal, Seriendepression ein bisschen lindern kann. Los geht dieser Podcast aber mit der deutschen Schauspielerin Mala Emde. Die hat vor kurzem auf Instagram gepostet, dass sie sehr traurig ist über das Ende des Drehs ihres neuen Kinofilms und morgen die ganze Welt.
Ja, ich bin auch immer noch ganz traurig. Ich habe vorgestern Nacht noch bis 1 Uhr nachts gedreht. Meinen neuen Kinofilm, der heißt Und morgen die ganze Welt. Und ich drehe jetzt, und das klingt jetzt absurd, weil ich bin erst 23, aber ich drehe seit 11 Jahren. Und es war der schönste Dreh meines Lebens.
Naja, 11 Jahre ist ja schon eine stolze Dauer,
Zahl. Und ich habe da jetzt gerade die letzten 2,5 Monate verbracht mit diesem Team. Und ja, das war so wundervoll und ich bin so dankbar dafür. Aber umso schlimmer ist es jetzt, dass man weiß, dass es vorbei ist.
Nimm uns mal mit. Also wir reden ja da eigentlich, also wir reden einerseits über dieses Loch, in das man reinfällt. Aber wir gucken aus dem Loch ja auf diese Zeit davor. Was passiert in dieser Zeit davor?
Also erstmal ist Drehen immer so eine ganz geschlossene Welt. Also es ist eine Blase, so kann man es nennen, eine hermetische Blase. Da findet einmal statt, dass man sich mit Menschen spielen muss. Das heißt, wir haben eine Spielebene, wo wir vielleicht erzählen, dass man sich verliebt. Erzählen wir, dass wir Freunde sind, dass wir große Abenteuer miteinander erleben, dass wir Tiefen erleben und die schönsten Höhen. Das heißt, da öffnen wir uns und erleben eine Welt und müssen uns von Sachen in extremen Situationen zeigen, wie wir es so jetzt privat vielleicht gar nicht tun. Dadurch geht es schon mal irgendwie tiefer in den Menschen hinein. Mhm. Und dann gleichzeitig, wenn man mit diesem Team dreht, jetzt waren wir zudem nur junge Leute, was irgendwie dann nochmal so ein Klicken-Dasein irgendwie miteinander hat, gibt es kaum Raum, weil wir so viel arbeiten, weil das ein volles Pensum war, dass es kaum Raum für das Außen gibt. Das heißt, du bist 2,5 Monate nur mit diesen Menschen. Das heißt, die müssen auf einmal die Position von allem einnehmen. Die werden deine Freunde, die werden deine Vertrauten, die werden die Schulter, an die du dich anlehnst, wenn du nicht mehr kannst. Die werden die Menschen sein, mit denen du tanzen willst, wenn du tanzen musst. So.
Und klingt wie Klassenfahrt.
Ja, das ist wie ein Klassenfahrt.
Aber viel
noch,
länger.
Wie Klassenfahrt, nur irgendwie dann noch mit Emotionen und nicht nur einfach nur Scheiße bauen, sondern so ein bisschen auch arbeiten.
Es gibt bei den Drehs ja mehrere Gewerke, nennt man das. Ne? Also es gibt die Beleuchter, es gibt die Leute, die Kameraleute natürlich, die Regie, es gibt euch Schauspieler, es gibt die Leute, die das Catering machen, die Leute, die euch hübsch machen für den Dreh.
Ja.
Gibt es viele Überschneidungen auch nach dem Drehschluss oder geht da jeder so seiner Wege?
Also es ist schon so, dass es eine Welt ist, wo man ganz klar weiß, so werden wir wahrscheinlich nie wieder zusammenkommen. Was bei diesem Dreh jetzt so wundervoll war, dass das ein Projekt ist, wo Leute nur mitgemacht haben, die wirklich daran glauben. Und da war es auch so, dass wir jetzt nicht nur wir Schauspieler zusammengeklüngelt haben und wir sagen, wir sind jetzt irgendwie eng, sondern da war es irgendwie so dieses ganze Team, was so eine Familie wurde. Und trotzdem ist es so, und es ist traurig, das zu sagen, ich werde die erstmal nicht mehr wiedersehen. Weil jeder hat neue Projekte. Jeder hat wieder sein eigenes Leben, was ja auch wichtig ist, wieder zu pflegen. Es ist in Ordnung, dass man für 2,5 Monate weg ist, aber die Freunde und die Beziehung, die man hat, die muss man ja dann doch auch wieder aufpäppeln und sich dem widmen.
Es gibt den Begriff der letzten Klappe. Was passiert da?
Also bei der vorletzten Klappe kommt Martini auf der Klappe angelaufen.
Bei allen Projekten oder bei diesem einen Projekt?
Nein, das ist so ein Ritual, glaube ich, bei Filmen. Das kann man schon machen. Und bei der letzten Klappe, wir hatten eine Szene, wo ganz furchtbare Lieder gesungen werden, so ganz menschenverachtende. Und das war ganz blöde letzte Szene. Und dann haben wir danach irgendwie die Band Neonschwarz spielen lassen, die in unserem Film immer wieder aufkommt. Und dann haben wir alle auf dem Hof nachts um 1 getanzt, das ganze Team. Das ist passiert nach unserer ersten
Klappe. Ach, wie schön.
Letzten Klappe.
Also nicht das Bergfest, das wäre ja in der Mitte der ganzen Geschichte, sondern so eine richtig schöne Abschlussparty. Mhm. Das macht es einem ja auch immer doppelt schwer irgendwie, oder? Dann nochmal. Oder ist der Kater groß genug am nächsten Tag, dass man denkt, oh, endlich vorbei.
Wir hatten unser Abschlussfest am vorletzten Drehtag, das heißt, wir mussten dann nochmal mit dem ganzen Kater drehen.
Aha.
Alle sind mit Sonnenbrillen ans Set gekommen.
Wann werden wir dieses Produkt sehen?
Nächstes Jahr kommt es ins Kino. Es ist der Arbeitstitel, ist im Moment Morgen die ganze Welt. Es geht um eine jugendliche Gruppe, die versucht, irgendwie den politischen Wandel in Deutschland zu suchen. Also die sind eher linksorientiert und gehen mit diesem Rechtsdruck, der gerade passiert, um. Und das sind ganz viele wahnsinnig tolle junge Leute, verrückte junge Leute, die irgendwie nach Lösungen und Antworten suchen.
Was machst du, wenn du dann wenn abgedreht ist, wenn die letzte Klappe gefallen ist und du merkst, ah, jetzt sitze ich wieder in diesem Loch.
Das ist immer unterschiedlich. Es geht ja einmal darum, um diese Leute, mit denen ich gearbeitet habe, Abschied zu nehmen. Es geht darum, der Geschichte Tschüss zu sagen und vor allen Dingen diese Figur, die mich seit 3 Monaten jedes Mal, wenn ich irgendwas tue, ist da Maler und ist da Luisa, so heißt meine Figur. Diese Nacht, also ich habe da bis 1 gedreht und dann habe ich das Drehbuch nochmal ganz durchgelesen, damit ich mich einmal komplett erinnere und danach habe ich Luisa einen Brief geschrieben. Und dann habe ich ungefähr 1 Stunde lang geduscht, weil ich hatte da ein Tattoo und ich habe dreckige Fingernägel und das musste alles weg, damit ich wieder Maler bin. Und eigentlich gebe ich mir dafür auch immer viel Zeit. Mhm. Und diesmal ist es aber so, dass ich eben jetzt gerade schon wieder in neuen Proben fürs nächste Projekt bin, weil ich in 4 Tagen anfange, das nächste zu drehen.
Und dafür musst du auch stimmlich was leisten, ne? was dir eigentlich nicht in den Mund gelegt ist sozusagen.
Ich muss Berlinern. Das kann ich
auch. Und das wolltest du eigentlich nicht machen hier, weil sonst denken die anderen am Ende, du kannst es nicht. Gut, dann bleiben wir eben
bleiben wir bei
diesem Ritual, das du gerade beschrieben hast. Das finde ich sehr spannend. Machst du das immer?
Also ich versuche mir immer ein Ritual zu suchen. Selbst nach jedem Drehtag versuche ich wieder etwas zu machen, wo ich Maler bin, weil ich doch jemand bin, die kommt auch auf die Figur an, aber es gibt so Figuren, die ich so nah an mich ranlasse, dass es dann schwierig ist, sozusagen zu differenzieren. Das heißt, ich schnipp's in die Finger und bleib dann so stehen und sage meinen Namen, meinen selbigen Namen, damit ich wieder mich spüre. Und sowas hilft mir, um sozusagen ganz klare Grenzen zu ziehen, weil sonst ist mir das, also glaube ich, tut das nicht gut.
Ist dir schon mal passiert, dass diese Grenzen verschwommen sind?
Ja, und das ist sehr verwirrend.
Auch für das Umfeld?
Ja, sehr. Also vor allen Dingen fürs Umfeld. So, dass ich mich später, dann bin ich zu den Leuten gegangen und habe mich entschuldigt, gesagt, sorry, das war nicht ich. Ich habe später, es ist so, nachts auf einmal macht das so, das ist, die Rolle ist so von mir abgefallen. Ich merkte so, das bin ich, das ist cool.
Was passiert, hast du manchmal auch Projekte gleichzeitig, dass du also gar nicht sozusagen, dass 2 Köpfe irgendwie in dir sich streiten?
Also ich hatte das noch nie. Ich hatte jetzt Spielkollegen, die das hatten. Das ist ein großer Stress. Ich versuche das eigentlich zu verhindern, weil ich jemand bin, die, wenn ich ein Projekt mache, will ich mich da komplett reinwerfen und mich da auch fallen lassen und mich nicht kontrollieren, sondern das so laufen lassen können. Manchmal hatte ich das, weil ich studiere ja noch parallel an der Ernst Busch Schauspiel, ich bin jetzt bald fertig, aber es ist noch so, dass ich sozusagen irgendwie diese Schule hatte, das Theater spielen und dann noch ein Projekt vorbereiten muss. Also ich bin diese Doppelbelastung irgendwie auch gewohnt, aber es muss eben ganz klar getrennt werden immer.
Gibt es das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, gibt es das bei dir beim Theater auch? Da spielt man ja oft mehrere Stücke parallel, ja. Zumindest wenn man in einem Ensemble irgendwie ist.
Auf jeden Fall, also es gibt diesen Moment, dass diese Arbeit zu Ende ist und dass diese, also ich finde das immer so bestimmte Gefüge, die ja diese intensive Zeit, was du Klassenfahrt-Feeling genannt hast, das ist ja auch nur möglich, weil es begrenzt ist. Weil wir wissen, wir müssen jetzt ganz kurz aufeinander uns einlassen, aber wir müssen auch keine Angst haben, weil es wird auch wieder vorbeigehen. Das heißt, wir müssen uns keine Sorgen um die Konsequenzen machen. Wir können viel extremer in Situationen reingehen, viel angstbefreiter.
Kennst du das auch vom eigenen Seriengucken? Dass du in dieses Loch reinfällst?
Also ich kenne das selbst von Filmen, dass ich so merke, wie viel die mir geben. Und dass ich so, ich weiß nicht, kennst du das, wenn du einen Film guckst und danach denkst, okay, ich muss mein Leben ändern, so will ich leben wie diese in dem Film oder was?
Also. Das wäre schön, ja, also wenn ein Film sowas leisten kann, das ist schön. Also leider gibt es nicht so oft solche life-changing Movies, also so lebensverändernde Filme. Warum auch immer jetzt das Englische kommt, aber aber nicht so oft.
Nicht so oft, aber da ist es bei mir so, dass ich sage, ich will dich nicht loslassen, ich will dich als Teil von meinem Leben haben.
Wenn Kunst das schaffen kann, ist sie gut.
Dann ist es gut. Und es reichen ja dann irgendwie komischerweise so, weiß ich nicht, einmal im Jahr und du bist wieder hungrig und suchst das ganze nächste Jahr wieder danach, dass das wiederkommt.
Schauspielerin Male Emde hat uns erzählt, wie sie es schafft, nach einem Dreh wieder nach vorne zu schauen, ohne zu sehr das zu vermissen, was sie eben noch hatte, nämlich das Drehen mit einem liebgewonnenen Team. Denn sie sagt auch, das nächste tolle Team, das kommt bestimmt.
Deutschlandfunk Nova.
Game of Thrones ist jetzt nicht so meine Sache, muss ich sagen. Und die vieler Menschen auch nicht, zumindest was die 8. Staffel angeht. Das ist die letzte und da sind sogar die harten Fans nicht so wahnsinnig gut drauf zu sprechen. Zum Teil, die muss wohl sehr enttäuschend sein. Und wenn sie jetzt bald zu Ende geht, dann werden sie alle in ein großes Loch fallen. In das GOT oder in das Gottloch. Was soll man dann nur tun? Soll man Fanfiction schreiben oder soll man eine Petition auflegen, so wie jetzt geschehen? Oder soll man einfach resignieren und eine neue Serie gucken? Wir wollen uns Tipps holen für dieses Loch, für ein besseres Leben nach dem Ende einer Serie von Hanna Huge, die Chefin, die Geschäftsführerin von Serienjunkies.de. Hi Hanna.
Moin, hi.
Möchtest möchtest du ein Getränk haben?
Oh, sehr gerne. Ich hätte wahnsinnig gern ein Bier.
Wir gehen zu unserem Kühlschrank. Wir haben da, wir haben zwei verschiedene Sorten Biere. Und du möchtest das aus dem Norden.
Natürlich.
Hast du gesagt. Und du musst das auch mit dem Feuerzeug aufmachen. Am besten nicht über unserem, nicht über dem Regler.
Ich versuch's. Mal gucken. Jetzt der Vorführeffekt. Oh, passt.
Sehr gut.
Cool.
Das sieht sehr professionell aus. Warte, ich mach meins auch noch auf. Ich habe ein... Oh, schön. Prost. Passt auch irgendwie zum Thema. Soll man dieses Loch mit Alkohol bekämpfen? Oder was ist dein Tipp für diese Zeit?
Ach, ich denke, wer Lust hat, ein Bierchen zu trinken zur aktuellen Staffel, kann das gerne tun. Ja, was machen wir danach? Also Sonntag auf Montag läuft das Finale. Ich werde mir auch den Wecker stellen. Ich gehöre zu den Leuten, die es noch relativ gerne schauen. Natürlich kann ich die Kritik absolut verstehen. Trotzdem schaffe ich es irgendwie, nachts um 3 mich irgendwie zu amüsieren und doch das Bessere darin zu sehen. Was machen wir danach? Also erstmal diskutieren wir ganz wild danach. Ich glaube, Montag sollten vielleicht auch die meisten, die nicht gespoilert werden wollen, sehr früh die Folge gucken, denn sonst heißt es, glaube ich, Montag kein Internet, würde ich mal behaupten. Die linearen Schauer schauen dann ja abends um 21 Uhr, dann geht dieser ganze, sag ich mal, Online-Hype wieder weiter und ich hoffe mal so ein bisschen, das haben wir heute in der Redaktion auch gesagt, dass wir vielleicht so Mittwoch so ein bisschen mit dem Aftermath, wie wir es immer nennen, dann so halb durch sind.
Ah, ihr habt richtig ein Wort auch dafür? Also
genau,
ich meine, es ist also kein neues Wort, aber...
Genau, also wir nehmen ja auch einen Podcast auf, der relativ lang dauert, also an die 3 Stunden. Ich schätze mal, wir werden die 3 Stunden knacken. Dienstag produzieren wir den. Und meine beiden Kollegen Mario und Felix sind dann, glaube ich, auch ganz froh, wenn es irgendwann so Mittwoch, Donnerstag vielleicht vorbei ist.
Du guckst berufsbedingt wahrscheinlich sehr viele Serien. Ist das oft so, dass du so richtig traurig sein wirst oder so richtig traurig bist nach dem Ende einer Serie?
Ich leider gar nicht. Also da bin ich wirklich die Falsche, weil ich immer denke, es gibt so viel spannende neue Serien heutzutage, dass ich mich eigentlich immer freue auf was Neues und eigentlich immer sehr dankbar bin, wenn ich auch etwas abschließen kann. Ich finde, Abschluss ist auch was sehr Schönes.
Aber ist das nicht so, ich meine, wir sind jetzt hier in unserer Deutschlandfunk Nova ab 21 WG-Küche, dass man da mit so einer Serie immer auch Freunde eine Zeit lang in sein Wohnzimmer reinlässt und dann ist das vorbei und dann guckt man sich um, so ist es bei mir, man denkt mir so, wo sind sie denn jetzt? Scheiße, sie sind weg. Und sie kommen auch nicht wieder, weil jetzt ist es eben zu Ende.
Na gut, es waren ja nur 6 Folgen jetzt in der 8. Staffel.
Okay, jetzt mal unabhängig von Game of Thrones, irgendeine andere Serie, in die du dich verliebt hast und dann ganz traurig warst.
Ja, wir haben ja einige Enden momentan. Ne? Also ich glaube, gestern Nacht in Anführungsstrichen ging Big Bang Theory in den USA zu Ende nach 12 Jahren. Veep ging neulich zu Ende, auch eine HBO-Comedy, die ich sehr empfehlen kann. Ich denke, als Serienjunkie über die Jahre ist man es gewohnt, dass Serien irgendwann auch enden. Und wie gesagt, ich bin immer dankbar dafür, denn das heißt ja auch, wenn ein Ende gefunden wird, dass es vielleicht vorzeitig nicht abgesetzt wurde und wir irgendwie mit einem blöden Cliffhanger da rumhängen müssen. Deswegen, bin ich eher dankbar. Schön, wir können was Neues anfangen und wir können auch in der WG-Küche einfach neue Leute einladen und über neue Inhalte sprechen. Wir müssen nicht über Westeros reden.
Dann, da bin ich sowieso auch der Falsche, so haben sich 2 Falsche getroffen sozusagen. Lass uns über das Neue sprechen. Was kannst du den Menschen, die jetzt anders als du sehr traurig sind über das Ende von Game of Thrones, was kannst du denen empfehlen, damit die ihren Serienhunger adäquat stillen können?
Also da gibt es natürlich so ein paar Serien, die so ein bisschen in dasselbe Schema fallen, vielleicht nicht ganz so komplex und nicht ganz so fantasy-lastig sind, aber man kann natürlich immer bei Vikings reinschauen, gibt es ja auch schon, ich glaube, 5, 6 Staffeln oder sowas, auch eine sehr actionlastige Serie mit Wikingern, mit auch einer ganz tollen Frauenfigur, mit ein bisschen Fantasy, aber nicht so stark, auch mit einer etwas kleineren Produktion anfangs, die dann etwas aufgefahren wird. Last Kingdom gibt es noch, es gibt aber auch ganz fantastische Serien aus anderen Genres, also jetzt zum Beispiel aktuell heute gestartet, 2. Staffel in Deutschland, Fleabag, eine Dramedy, die ich abgöttisch liebe. Sehr hart, sehr derb, von Phoebe Waller-Bridge, einer ganz fantastischen Autorin. Sie spielt auch die Hauptrolle. 6 Folgen, halbstündig, danach ist vorbei. Sie hat auch gesagt, sie ist sozusagen auserzählt.
Mhm.
Ja, also da könnte man zum Beispiel mal reinschauen.
Also das genaue Gegenteil, nichts mit Blut. Nichts mit, also zumindest nicht Blut, also oder? Weil du sagst, Dramedy stelle ich mir anders vor als Game of Thrones.
Mehr mit tollen Dialogen, mit Familienproblemen, mit Sex. Ich weiß nicht, in Game of Thrones gibt es ja auch sehr viel Sex.
Habe ich gehört, ja.
also da kann man ja auch mal in so andere Richtungen gehen. Aber zum Beispiel, es läuft ja auch Killing Eve, Handmaid's Tale, 3. Staffel.
Holy crap, du droppst hier einen Titel nach dem anderen, von dem ich noch nie was gehört habe. Und ich würde tatsächlich sagen, ich bin jetzt nicht von vorgestern, auch nicht von gestern in der Hinsicht, sondern dachte, okay, gibt es irgendwas für die Leute, die keinen Bock haben auf synchronisierte Geschichten oder auf englische Originalversion, irgendwas Deutsches vielleicht?
Achso, ich dachte gerade Französisch.
Ist völlig Wurst. Ja, gerne auch Französisch oder Spanisch oder irgendwelche langsam erzählten südkoreanischen Serien.
Ja, deutsche Serien, klar. Ich meine, wir haben ja ein paar interessante, auch von den Streaming-Anbietern, deutsche Produktionen gesehen vor ein paar Jahren, beziehungsweise Ende 2017 kam ja eine sehr interessante Mystery-Serie von Netflix heraus. Dark hieß diese, hatte ja auch ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen. Ich glaube, du hast sie vielleicht auch schon mal gehört.
Ich habe sie gesehen.
Oh, wow.
Ja.
Oh Gott.
Ja, ja. Verrückt. Aber sie wurden nie meine Freunde. Das fand ich irgendwie, also irgendwie war das nicht, ich glaube, ich bin zu zart beseitet für diese Serie.
Wirklich? Du bist irgendwie schwierig zu
kriegen in der Hinsicht? Ne? Na, was sind meine Lieblingsserien? Ich bin eher so dieser House of Cards-Typ. Muss ich
Na
gestehen.
Gut. Ja, dann wenn du Politikserien magst, da gibt es natürlich alte und auch neue Politikserien, die ganz fantastisch sind. Wie gesagt, Veep gehört auch in die Kategorie. Eher auf Comedy-Basis, aber auch ganz fantastisch. Dann auch bei House of Cards, muss ich gestehen, war ich so ein bisschen so nach Staffel 2, 3 nicht mehr so happy. Und ich fand die letzte auch nicht wirklich gut. Fandst du sie gut?
Die habe ich noch nicht gesehen. Die aktuelle meinst du jetzt? Mhm. Habe ich noch nicht gesehen. Aber habe ich noch nicht die Zeit dafür gefunden. Muss ja immer hier stehen. Ne? Ist ja klar. Gibt es im Leben einer Serienjunkies.de-Chefin, / Redakteurin auch noch was anderes außer Serien eigentlich?
Klar, also du hattest ja anfangs gefragt, was macht man nach Game of Thrones, gerade wenn man großer Fan ist. Und ich zum Beispiel gehöre auch zu den sogenannten Buchsnobs. Ich kann die Bücher sehr empfehlen, sind auch nur 1000 Seiten dick pro Buch.
Ach stimmt, daran habe ich noch gar nicht mehr. Man könnte das Ganze auch nachlesen nochmal.
Natürlich, also wie gesagt, ich habe es, wenn ich jetzt einmal braggen muss, aber ich habe es natürlich vor der Serie gelesen, zumindest die Bücher, die schon rausgekommen sind. Es ist wirklich super geschrieben. George R. R. Martin, der Autor, hat da echt einen fantastischen Job gemacht. Der ist auch noch sehr viel zu entdecken, obwohl das erste Buch sehr dicht an der Serie ist. Aber da gibt es noch ganz viele fantastische Charaktere, die es gar nicht in die Serie gefunden haben. Und da, sag ich mal, basiert ja auch so ein bisschen die Kritik darauf, dass nach Staffel 5, wo sich also die Serie von den Büchern verabschiedet hat, hat die Serie auch so, sag ich mal, eine etwas merkwürdige Richtung eingenommen. Und da ist natürlich auch viel Kritik drin, dass die Kritiker sagen, oh Gott, jetzt, wo also die Showrunner keine Buchvorlage mehr hatten, ist die Serie so ein bisschen abgedriftet. Mhm. Und dem stimme ich natürlich zu. Sie ist ein bisschen seichter geworden, ist nicht mehr ganz so komplex wie am Anfang. Und deswegen, also da können alle nochmal schön in die Bücher gehen, sind 5000 Seiten, also zumindest im englischen Original. Und es gibt ja auch noch andere Bände von George R. Martin. Er hat noch Kurzgeschichten geschrieben, die Heckenrittergeschichten kann ich auch sehr empfehlen. Also ich glaube, da gibt es noch viel zu entdecken, auch für Nicht-Serienfans.
Fast 900.000 Menschen haben auf change.org eine Petition unterschrieben von Fans von Game of Thrones. Die wollen, kurz zusammengefasst, sozusagen ein Remake erzwingen, weil es so schlecht war aus ihrer Sicht. Und mal gucken, was passiert. Ist das realistisch? Fans sind sauer und dann sagt die Produktionsfirma, okay, machen wir eben noch eine Staffel oder ein alternatives Ende. Ist das realistisch, Hannah Huge? Chefin von Serienjunkies.de.
Schön, dass du immer Hannah Huge sagst. Ja,
finde ich sehr schön. Ist auch dein Name. Schöner Name.
Danke. Vielleicht einmal ganz kurz zur Petition, die jetzt aktuell so viel besprochen wird, dass da natürlich ein Remake der 8. Staffel von Game of Thrones stattfindet, ist, ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass dies passiert, ist 0,0001%.
Weil?
Weil wir wissen natürlich, dass speziell die Schauspielverträge von den Hauptdarstellern, die neu zu verhandeln, ist nicht machbar. Deswegen ja auch dieser Split, deswegen auch das Ende nach 8 Staffeln. Wir, die Serienjunkies, wissen vielleicht, dass Schauspielverträge sehr, sehr komplex sind und meist, nicht immer, meist über 7 Staffeln vereinbart werden.
Der Concorden.
Genau. Und wenn, dann gibt es so Split-Staffeln. Manche erinnern sich vielleicht an Breaking Bad oder an Mad Men. Ne? Also man kann versuchen, vertraglich die Schauspieler ein bisschen länger sozusagen zu einem ähnlichen Preis irgendwie da zu behalten. Die Vorstellung jetzt, ein Peter Dinklage oder eine Leda Hedy nochmal sozusagen zu beauftragen, jetzt vielleicht für 8, 7 oder 10 Folgen nochmal die 8. Staffel neu zu machen, ist also schon aus Schauspielsicht einfach unmöglich. Timingmäßig auch. Wann soll das passieren? Mhm. Außerdem natürlich die Produktion. Ich meine, die haben 1,5 Jahre ja gebraucht für die Ausstrahlung jetzt der neuen Staffel. Allein jetzt die Produktion wieder aufzumachen, das ist verrückt. Und wir haben ja auch, ich weiß nicht, ob du es vielleicht mitbekommen hast, die 803 The Long Night, die haben 55 Nächte gedreht an dieser einen Kampfszene. Die Vorstellung,
crazy,
da noch irgendwas zu wiederholen oder sowas, also vom Produktionsaufwand schon mal unmöglich.
Ja, Journalisten sind ja auch dazu da, Träume zum Platzen zu bringen.
Sorry.
So, es werden uns jetzt nicht alle aus dem englischsprachigen Ausland zugehört haben, aber sorry, there won't be another season 8.
Nein, also ich glaube, das ist ja auch mehr so ein bisschen so, dem Unmut irgendwie mal ein bisschen Gehör zu verschaffen. Und dass die Showrunner auch mal merken, so hey, ihr habt da was fabriziert, das viele nicht gut fanden.
Mm. Ist ja auch legitim. Kennst du einen Fall, wo das geklappt hat?
Ja, da gibt es ganz viele Fälle. Und zwar ein bisschen auf andere Art und Weise. Also ich denke mal auch bei den meisten Fällen vielleicht change.org jetzt in dem Falle so genau nicht. Aber wenn wir zurückdenken, also es gibt so in der Serientheorie, ich glaube das beste und erste Beispiel war immer Star Trek. Die Original Star Trek Serie. Vor 60 Jahren haben wirklich Fans mit Briefen damals, also an die jüngere Zielgruppe noch, vor E-Mail und Internet, haben also die Fans Briefe verfasst und haben sie in den ausstrahlenden Sender geschickt und wollten einfach eine dritte Staffel von Star Trek. Star Trek stand kurz vor der, wir hätten kein Star Trek, muss man sagen.
Und weil ich es jetzt gerade nicht parat habe, wie viele Staffeln gab es da noch danach?
Von der Originalserie? Yeah. Ich glaube gar nicht so viele, sorry.
Da ist das Loch.
Ja, vor allem die Originalserie. Du kannst mich über alle anderen Serien fragen von Star Trek, aber nicht die Originalserie. TOS, ich glaube, es gab gar nicht so viele. Ich glaube, es gab nur noch, es gab nur drei.
Es hat also nicht gewirkt.
Doch, doch, die dritte kam noch.
Also die dritte kam
noch? Genau. Und damit wollte ich nur zum Ausdruck bringen. Also auch in den 80ern gab es dann bekannte Fälle von Cagney und Lacey zum Beispiel. Auch eine Serie, die ich als Kind mal geschaut habe, wurde auch verlängert wegen Fanprotesten. Aber auch es gibt aktuelle Beispiele. Ich meine, vielleicht ist jemand durch Berlin gelaufen und hat so ein Plakat gesehen von Lucifer. Mhm. Lucifer ist zum Beispiel auch eine Serie, die eigentlich von Netflix verlängert wurde, aber lizenztechnisch jetzt bei Amazon liegt, ist sowieso auch ein wildes Konstrukt. Aber eigentlich wurde diese Serie abgesetzt in den USA. Und da dann einfach wahnsinnig viele Leute und Fans irgendwie natürlich heutzutage nicht per Post, sondern via Twitter und Instagram und Facebook sich beschwert haben und Save Lucifer irgendwie gepostet haben als Hashtag, wurde eine vierte Staffel in Auftrag gegeben von Netflix. Also auch Netflix und Amazon gelten so ein bisschen manchmal als so die Retter manchmal des Networks-TV. Mhm. Aber wir haben auch Brooklyn Nine-Nine wurde zum Beispiel gerettet von einem anderen Network-Sender. Also das ist momentan sogar, finde ich, sehr häufig, dass auch Fans da was bewirken können.
Wir reden jetzt die ganze Zeit natürlich über Streaming-Portale und nicht so über das deutsche Fernsehen, vor allem öffentlich-rechtliches Fernsehen, ist da ja ein bisschen träge. Trotzdem gab es da auch Fälle, wo Leute gesagt haben, wir brauchen unbedingt unsere Lindenstraße zurück.
Also ich bin jetzt nicht so der große Lindenstraßen-Fan. Ich glaube, die Absetzung ist weiterhin aufrecht, soweit ich weiß. Ja. Ich weiß aber auch, dass natürlich ein paar Leute über Twitter und Insta und Social Media sich da irgendwie gewünscht hätten, dass eine neue Staffel kommt. Aber ich denke, da müsste ein bisschen mehr passieren, bis da die Lindenstraße wieder aufgemacht wird oder verlängert wird, sagen wir so, ne? Für ein paar Jahre.
Welche Serie müsste deiner, wenn du dir was wünschen dürftest, welche Serie müsste in eine neue Staffel gehen oder neu aufgelegt werden?
Also wir haben gerade ein schönes Beispiel. Beispiel auch in den USA, wo ich mich wahnsinnig drüber freue. Und zwar war ich immer schon ein sehr, sehr großer Veronica Mars-Fan. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die Serie schon mal gehört hast?
Gehört, ja.
Okay. Wurde eigentlich auch abgesetzt in den USA. In Deutschland zum Beispiel auch sehr schlecht behandelt. ZDF hatte, glaube ich, die Lizenzrechte damals, hat sie dann teilweise freitagnachts versendet, eine Jugendserie, also total verrückt. Und dann wurde ja eine Riesenpetition gestartet von dem Showrunner damals über Crowdfunding. Und sie haben, glaube ich, sie wollten 1 Million sammeln für den Film, für den Abschlussfilm, haben dann 2 Millionen gesammelt. Das war ein Riesenerfolg. Und jetzt mittlerweile kommt endlich die lang erwartete vierte Staffel von Hulu und in Deutschland noch nicht lizenziert. Aber das ist so ein bisschen toll, dass das passiert. Ich freue mich.
Also es lohnt sich, den Mund aufzumachen bzw. ins Internet zu gehen und Petitionen zu unterschreiben, wenn man unglücklich ist über das Ende oder die Absetzung einer Serie. Ich sage deinen Namen gerne nochmal. Hanna Huge. Chefin, Geschäftsführerin von Serienjunkies.de hat uns erklärt, wie sie und ihre Redaktion durch das Loch am Ende einer Serie kommen und eben was man tun kann, um die Serie vielleicht doch noch zu einem Remake zu bekommen. Vielen Dank und Prost.
Danke dir.
Deutschlandfunk Nova.
Vergangenes Jahr die Serie Downton Abbey zu Ende geguckt und auch wenn die schon eine Weile alt ist, nach der letzten Folge habe ich mich umgesehen und gefragt, wo sind sie denn jetzt alle? Ja, natürlich wusste ich, dass das alles in der Glotze war, aber irgendwie war so, hey, geht doch nicht, bleib doch da. Es fühlt sich immer, finde ich, so ein bisschen an, wenn man eine Serie zu Ende guckt, vor allem eine lange, als würden die guten Freunde auf einmal nicht mehr zu Besuch kommen. Als wäre da ein ziemliches Loch, aus dem ich dann eine Weile brauche, um rauszuklettern und eine neue Serie bzw. neue Freunde zu finden. Manche Menschen gehen da ein bisschen kreativer zu Werke. Die sitzen nicht rum, sondern die werden aktiv und schreiben die Serien einfach weiter. Fanfiction nennt man das Ganze, ist eine große Sache im Netz. Vor allem Frauen sind da sehr aktiv. Und warum das so ist und welche Serien besonders oft weitergeschrieben werden, das wollen wir uns jetzt erklären lassen von Sandra Mauler von der Universität Innsbruck, wo ich sie auch erreicht habe, da in Innsbruck.
Hallo, freut mich, ja.
Du hast ja auch selbst Fanfiction geschrieben, ne? Was hast du da geschrieben und warum hast du damit angefangen?
Ja, also das hat sich eigentlich gleichzeitig bei mir entwickelt mit dem Interesse dazu zu forschen. Das hängt auch mit meinem Studiengebiet zusammen, in meiner Disziplin der Kulturanthropologie. Da ist es üblich, dass man in Feldforschung selbst ganz aktiv teilnimmt mit den Leuten, die irgendwelche Praktiken ausüben. Und da ich mich für Fanfiction interessiert habe, habe ich natürlich Fanfiction gelesen und durch das Lesen ist natürlich das Interesse entstanden, mich selber dran zu versuchen und das hat sehr viel für meine Forschung gebracht.
Auf der einen Seite, welche Serie war das?
Das war eine amerikanische Krimiserie, die in der Jetztzeit in New York spielt und die nannte sich Castle, also so wie Englisch Schloss, vielleicht kennen es ja die einen oder anderen noch.
Und was hat dir daran nicht gefallen, beziehungsweise warum war das Loch, aus dem du dann nicht mehr rauskamst, so tief, dass du selber aktiv wurdest und geschrieben hast?
Ich würde es jetzt gar nicht so als Loch bezeichnen. Es ist eher so ein Wunsch nach mehr Inhalte, noch mehr zu erforschen, als einem so eine 40-minütige Episode bietet. Aber allgemein gibt es ganz verschiedene Anlässe, dazu zu schreiben. Und das ist gar nicht so sehr immer nur das Serienende. Es fängt meistens schon viel früher an. Es fängt an beim Bauten auf die nächste Folge, für die nächste Episode. Und dann versucht man sich eben zu überlegen, wie könnte es weitergehen. Oder Fans sind mit dem, was in der Episode passiert ist, nicht ganz zufrieden. Oder sie fragen sich, was ist denn da in Momenten dazwischen passiert? Oder es gibt sehr viel Fanfiction, die also emotionale Aspekte vertieft, die einfach in einer Serie kurze Momentaufnahmen sind mit ein bisschen Musik und vielleicht ein langer Blick. Und dann schreiben da Leute mehrere Seiten dazu, wie es den Personen gegangen ist.
Sie machen im Prinzip das, was in einem redaktionellen Vorgang möglicherweise alles rausgeflogen ist. Also alles das, was der Kürzung vielleicht zum Opfer gefallen ist oder irgendwo in irgendwelchen Gehirnen irgendwann mal stattgefunden hat bei den Machern der Serie, schreiben die einfach wieder neu.
Ja, genau.
Kann man denn Fanfiction, also gibt es die eine gängige Definition, die du auch für deine Arbeit dann verwendet hast oder ist das schwer möglich, weil es so viele Erscheinungsformen gibt?
Also es gibt natürlich sehr viele verschiedene Erscheinungsformen. Ich habe mir vor allen Dingen, also man muss ja sagen, Fanfiction bezieht sich jetzt nicht nur auf TV-Serien, sondern es gibt noch viele andere Dinge. Überall, wo es Fans gibt, gibt es auch Fanfiction, auch wenn es manchmal nicht viel gibt. Also das heißt, es gibt es auch zu Computerspielen, es gibt es auch im Sport, es gibt es zu Musik und Musikgruppen, also auch zu realen Personen. Es gibt es zu Büchern natürlich und so weiter. Für mich war das Entscheidende, dass es darum geht, es gibt Ausgangsprodukt, ein mediales Ausgangsprodukt, das weitgehend öffentlich zugänglich ist. Und dann gibt es das involvierte Publikum, das dieses Material sich aneignet, umformt, neu gestaltet. Und für mich war in meiner Arbeit nur wichtig, dass das ja nicht nur dabei bleibt, kreativ zu sein, sondern das auch wiederum mit anderen Leuten zu teilen. Also für mich war es sehr interessant, was Fanfiction eigentlich für das Fandom, also für die Gemeinschaft der Fans macht. Weil es ist nicht nur die Geschichte, die geschrieben wird, sondern es wird darauf auch reagiert von anderen. Es gibt sicher eine größere Zahl von Fans, die Fanfiction liest, verschiedene. Man liest meistens ja nicht nur eine, sondern es werden ganz viele gelesen. Und dann gibt es natürlich die, die schreiben, aber also die, die schreiben, lesen meistens auch, weil das ist sozusagen die Einsteigerdroge, überhaupt zu schreiben, sage ich jetzt einmal.
Also findet alles im Netz statt oder gibt es sowas tatsächlich auch gedruckt, wo jemand dann sagt, es finde ich super, dass es dass Harry Potter jetzt da irgendwie, dass das so zu Ende gegangen ist, aber hier wäre noch ein alternatives Ende in diesem Buch.
Ja, in der Tat. Also zumindest das sind die Ursprünge von Fanfiction. Fanfiction gibt es schon länger als das Internet. Also meistens so als großer Anfang wird Star Trek genannt, also die originale Serie. Zu der Zeit hat es natürlich noch kein Internet gegeben. Damals haben Fans auch Texte geschrieben, Fanfiction geschrieben und die haben sie in eigenen Fanzines, also in eigenen Magazinen, die von Fans für Fans geschrieben, gedruckt werden, die werden dann per Post verteilt oder bei Treffen. So hat es angefangen. Durch die Möglichkeiten, die das Internet geschaffen hat, vor allem die sozialen Netzwerkseiten, dass die zu einer Veränderung geführt hat, wer Fanfiction konsumieren kann und wer Fanfiction herstellen kann. Und deswegen waren das sogar eher Erwachsene, die geschrieben haben. Mittlerweile hat sich
das. Lass mich raten.
Genau.
Sind jünger geworden, oder?
Genau, die sind ganz stark jünger geworden. weil also es fangen oft schon wirklich junge Teenies, Preteens an, zumindest zu lesen und später dann halt auch selber zu schreiben.
Und warum, ich habe es ja eingangs gesagt, warum sind es vor allem Frauen? Hast du da einen Grund gefunden?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich mit der Frage nicht direkt befasst. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Medium des Schreibens oder überhaupt der kreativen Auseinandersetzung vielleicht möglicherweise, ich möchte jetzt da aber kaum Gender-Beauftragten oder so auf die Füße steigen, vielleicht Frauen mehr anspricht oder Mädchen. Mhm. Vielleicht liegt es ja an den Genres, aber das liegt vermutlich eher umgekehrt an den Autorinnen. Also Fanfiction würde ganz klar häufig, bezieht sich das auf irgendwelche Beziehungen zwischen verschiedenen Charaktere. Solche Themen werden meistens ja von Frauen erwartet oder dass sie Mädchen interessieren oder Frauen. Und vielleicht ist da eine Verbindung, aber...
Wir schreiben einmal fett außenrum These oder ja, sozusagen ja. Vermutung. Es ist nicht wissenschaftlich.
Es ist, glaube ich, sehr, sehr gefährlich. Ja. Ich habe tatsächlich nie okay. danach gefragt, aber es, irgendwie wird es einfach auch unter Fans so hingenommen. Ja klar, es sind überwiegend Frauen, aber ich habe männliche Autoren kennengelernt. So ist es nicht.
Das klingt ja sehr danach, dass da wahnsinnig viel Zeit investiert wird. Was ist die Motivation? Wollen die sich einfach nur ausdrücken? Wollen die vielleicht irgendwann selber Autorin oder Autor werden? Wollen die vielleicht entdeckt werden? Weißt du das?
Ich habe nicht spezifisch danach gefragt, aber es lässt sich natürlich so ein bisschen erahnen. Also das eine ist natürlich schon das Bedürfnis, sich ausdrücken zu können. Und zwar mit Inhalten, an die man anschließen kann, bei denen man ein Publikum vielleicht findet. Das ist bei Fanfiction relativ leicht, weil natürlich jedes Fanobjekt, ich nenne es jetzt einfach Fanobjekt, ist jetzt egal, ob es jetzt Serie oder sonst was ist, hat natürlich schon Fans, also es gibt sozusagen schon ein Publikum, speziell wenn man bei einer großen Plattform schreibt, da kann man sich sicher sein, dass irgendwer das irgendwann liest, darauf reagiert und man hat relativ schnell ein Feedback. Man kann sich ausprobieren in Themenfeldern oder auch in Textinhalten, die vielleicht jetzt in der Schule nicht gerade erwünscht sind. Es werden oft sozusagen eigene problematische Erfahrungen aufgearbeitet. Das gibt's auch. Also sei es jetzt irgendwelche, dass man psychische Probleme gehabt hat oder also wirklich also Mobbing und solche Dinge. Also solche Themen werden oft auch in Texte aufgegriffen, sozusagen aus der Lebenserfahrung. Und da findet, glaube ich,
das ist ja hochproblematisch. Zum Teil klingt das.
Ja, da aber das ist jetzt auch nicht die Mehrheit. Also das ist echt gefährlich. Aber es ist einfach auf einem Level, auf dem man noch nicht irgendwie anders Hilfe sucht, oder wenn man schon, es gibt auch beispielsweise, habe ich von einem Fall gehört, wo die Psychotherapeutin empfohlen hat, sie könnte ja was dazu schreiben und sie hat dafür entschieden, ja, sie arbeitet das in einer Fanfiction auf und hat dann auch sehr positives Feedback dazu erhalten. Das Problematische im Internet ist ja das negative Feedback, das immer auch mitspielt. Da wird es schwierig.
Ja. Umhauen, ja. Ja. Und zwar bis man nicht mehr aufstehen kann. Da ist das Loch, nachdem man in das man nach einer Serie fällt, nichts dagegen, wenn einem da der Shitstorm mal umbläst. Gibt es denn ein Beispiel für eine bekannte Fanfiction, die nicht nur Fanfiction geblieben ist, sondern tatsächlich auch eigenständig geworden ist und vielleicht sogar erfolgreich ist?
Ja, sogar sehr erfolgreich. Und zwar, das kennt bestimmt jeder mittlerweile, 50 Shades of Grey. Eigentlich als Fanfiction ursprünglich zu Twilight geschrieben.
Dann diese Dracula-Geschichte?
Genau, die glitzernden Vampire. Genau. Und ist dann aber entdeckt worden als gute Geschichte, also als gute Story.
Guter Porno?
Und, ja, natürlich. Das muss man, ja, da könnte man eigentlich nur eigens dazu sprechen. Und da war halt die Ansicht, das würde sich sicher auch gut verkaufen lassen. Dann ist hier etwas geändert worden, damit die Charaktere eigene Charaktere sind, damit es da keine Copyright-Verletzungen und Nutzungsverletzungen gibt, weil das rechtlich ja problematisch ist, wenn man es wieder verkauft.
Das Urheberrecht.
Genau, Urheber. Ja. Und mittlerweile ist ja auch verfilmt worden. Also wir haben sozusagen jetzt die Twilight-Verfilmung und wir haben die 50 Shades of Grey-Verfilmung. Und wenn man sich beide anschaut, denkt man nicht, dass da ein Zusammenhang besteht. Aber es ist tatsächlich so. Und es gibt natürlich 50 Shades of Grey-Fanfiction wieder. Die könnte sich wieder auf ähnliche Art und Weise entwickeln.
Sandra Mauler von der Uni Innsbruck erforscht Fanfiction, also den Teil des Netzes, wo Fans neue alternative Enden oder ganze Stränge, ganze Staffeln von Serien neu schreiben, ausgehend von Serien oder anderen Medien sozusagen oder auch Sportarten, von denen sie Fans sind. Und das bekannteste Beispiel, was mal Fanfiction war und jetzt sozusagen eigenständig ist, ist 50 Shades of Grey.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Aschau. Einen ganz besonders heiligen Platz hat sich eine Amsel in Aschau im Chiemgau zum Brüten ausgesucht. Sie baute ihr Nest in mühseliger Feinarbeit mitten in die Krone einer Muttergottesstatue in der Fischerkapelle, wie die Touristeninformation Aschau am Freitag der katholischen Nachrichtenagentur KNA bestätigte. Vor ein paar Jahren hatte eine Amsel schon mal versucht, sich diesen populären Platz zu erkämpfen. Der Versuch wurde jedoch rechtzeitig vereitelt. Diesmal war die Vogelmutter schneller, der Nesttrieb nicht zu bremsen. Die Muttergottesfigur steht offen zugänglich hinter einem Gitter, durch das die Amsel problemlos hindurchfliegen konnte, wie es heißt. Um die Statue vor den Exkrementen der Tiere zu schützen, sei ihr mittlerweile ein weißes Lätzchen umgehängt worden. Ob dieses irgendwann gewechselt werden könne, müsse abgewartet werden, denn Amseln sind alles andere als Rabenmütter und lassen, sobald ihre Jungen einmal geschlüpft sind, niemanden in die Nähe der Brut.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.